Zahlen bitte!
Der Data Podcast.
Herzlich willkommen bei Zahlen bitte, der Data Podcast. Mein Name ist Frederik, ich bin Chief Commercial Officer bei Taut und habe heute Matthias Koch von HD Plus hier sitzen. Matthias, stell dich doch gerne mal selber vor.
Hallo Frederik, schön, dass du mich eingeladen hast. Genau, ich bin Matthias Koch, bin tätig für die HD Plus seit langer Zeit, seit 2010. Und genau, da haben sich unsere Wege ja mal gekreuzt und haben ja auch ein Projektchen gestartet. Deswegen freut es mich, hier zu sein und bin mal gespannt auf das Format.
Das heißt, du bist jetzt schon seit über 14 Jahren bei der HD Plus. Was ist dein Aufgabenbereich? Ich glaube, du bist Produktmanager für das Produkt Mobile bzw. TV-Apps. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was du tagtäglich machst.
Genau, also mein Background ist, dass ich Elektrotechnik studiert habe und dann habe ich bei der HD Plus, eigentlich habe ich bei der HD Plus dann noch gar nicht angefangen. Da kam ich erstmal von einer anderen Firma, habe aber da so ein bisschen mein Fable für Produktmanagement entdeckt und das konnte ich dann ausleben bei der HD Plus. Erstmal sehr technisch habe ich mich um Set-Top-Boxen gekümmert, der ganz klassische TV-Markt und CE-Plus-Module und dann hat sich die Firma auch so ein bisschen weiterentwickelt. Alles geht so ein bisschen Richtung Apps und da habe ich die Chance ergriffen, genau da auch ein bisschen was machen zu dürfen und genau, und das hat man mir zugetraut, glücklicherweise, und genau, und deswegen bin ich jetzt für die TV-App hauptsächlich verantwortlich, früher auch noch für die Mobile-App, aber da haben wir auch aufgerüstet, da haben wir einen Kollegen, den du auch kennst, den Uyghur, genau, und ja.
Genau. Hier. Sehr gut. Ich glaube, manche kennen HD Plus so aus der TV-Werbung, aktuell mit Horst Schlemmer unterstützt und dargestellt. Ne? Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen die Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, was die HD Plus ist, wie sich auch das Produkt über die 14 Jahre, die du jetzt schon da bist, entwickelt hat. Genau.
Gerne. Also die HD Plus, die ist eine Tochterfirma der SES. SES ist ein großer, weltweit agierender Satellitenanbieter. Die Satelliten, die in Deutschland am besten bekannt sind, ist wahrscheinlich der Astra 19-2. Da sind alle Satellitenschüsseln Deutschlands ausgerichtet drauf und die haben ganz klassisch B2B-Geschäft gemacht. Also die haben im Endeffekt Transponderkapazität verkauft für Sender. Wenn du einen Sender hattest, wolltest du halt irgendwie, dass der Sender empfangen werden kann von ganz Deutschland und dann bist du zu uns gekommen und das war schön. Also für uns und für den Sender auch natürlich, für alle war das schön. Und genau, und dann kam aber auch so die Idee, dass man halt auch Haushalte zum einen vielleicht adressieren kann, aber auch zum anderen, dass man vielleicht Add-on-Pakete anbieten kann, weil ein Satellit ist ja erstmal ein freier Zugang mit vielen Sendern und die HD Plus hat dann eben 2009 begonnen, in Kooperation mit den großen Privatsendern ProSieben, Sat1 und der RTL Mediengruppe die HD-Qualität ihrer Sender irgendwie zu verschlüsseln und eben über Satellit und über dann ein Empfangsgerät wie eine Set-Top-Box oder ein C-Plus-Modul anzubieten. Und das ist so ein bisschen der Ursprung gewesen und das Geschäft hat sich halt immer so ein bisschen weiterentwickelt. Also ganz am Anfang wirklich sehr hardware-lastig und mittlerweile ist es ja auch so, dass wir auch festgestellt haben, na gut, Set-Top-Boxen immer noch so ein extra Gerät rumstehen haben, ist auch nicht so, dass was so akzeptiert wird im Haushalt, weil da stehen halt viele Geräte rum und deswegen sind wir auch den nächsten Schritt dann gegangen, dass wir eine integrierte App für TV für TV-Geräte anbieten. Das nennt sich dann die HD Plus Op-App, die Operator-App. Und genau, da sind wir mittlerweile auf einigen TV-Geräten verfügbar, also eigentlich auf allen namhaften schönerweise. Samsung, LG und Panasonic, darf ich nicht vergessen, mit denen haben wir eigentlich begonnen, so das Ganze, die hätte ich eigentlich als erstes nennen sollen, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Und genau, das ist so ein bisschen, wo ich mich momentan drum kümmere.
Ich glaube, dahinter steckt HBBTV, wenn ganz das richtig genau, ist. Ja. Ne? Da kenne ich mich ein bisschen mit aus, weil ich habe früher vor Taut bei Freenet TV gearbeitet als Business Analyst, hat dementsprechend auch immer so ein bisschen ja Schnittmenge mit dem TV-Geschäft. 2 Jahre später sitze ich dann in einem Workshop mit euch und wir sprechen darüber, wie wir Daten erstmal verfügbar machen können. Vielleicht ja, holt sie die Zuhörer mal ein bisschen ab. Was hattet ihr für Herausforderungen damals, vor allem von so diesem klassischen Geschäft? Wir verkaufen Hardware und wir wissen, ja, da gibt es einen Bedarf für, aber wir wissen gar nicht, wie das genutzt wird. Hinzu, hey, wir haben eigentlich auch die Möglichkeit, die Daten zu analysieren. Also Wie ist da so die Denkweise entstanden, zu sagen, okay, wir wollen eigentlich die Daten mal verfügbar machen?
Ja, also das Ding war wirklich in der alten Welt mit Modul und Setup-Box, da waren wir auch komplett blind unterwegs, was irgendwie die Nutzung unserer Produkte angeht. Und natürlich hört man ja auch im Markt oder schon seit langen Jahren ist halt, okay, man muss halt datengetriebene Entscheidungen treffen. Und das ist ja auch nicht die dümmste Idee, weil da kann man sich viel Geld sparen und auch gute Sachen daraus entwickeln. Und wir hatten halt mit der TV-App, hatten wir dann die Chance, das zu tun, weil wir beherrschen praktisch die Oberfläche. Wir wissen, wie jemand in unserer Oberfläche interagiert. Und da haben wir uns gedacht, naja, in-house haben wir ja keine Kompetenz bislang dafür. Wer könnte uns denn da helfen? Und dann sind wir eben auf Taut gekommen, weil ihr einen sehr guten Auftritt hattet. Und dann haben wir auch mal, du hast doch mal gepitcht an das Projekt auch. Dann deine Vergangenheit war auch nochmal sehr hilfreich, weil wir wussten, okay, du kennst dich auch in dem Markt aus, du weißt, wo die Herausforderungen liegen. Und dann war ja so ein bisschen, dass wir gesagt haben, okay, da bauen wir was. Aber wie es dann aussehen sollte, das war ja so ein bisschen eigentlich so der Input, den ihr dann auch gegeben habt, wie sowas funktionieren kann.
Ja, ich kann mich noch genau dran zurückerinnern, weil ich hatte immer die Frage, okay, HD Plus steht für satt, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Wie kriegen wir überhaupt die Daten in die Cloud oder überhaupt irgendwo mal hin, wo wir sie auswerten? Und das muss man, glaube ich, nochmal herausstellen. HBBTV ist ja die Kombination aus Satellitenempfang und IP. Also ich habe eine Internetverbindung, ist das richtig?
Ja, ganz genau.
Und dieser Schlüssel zu sagen, okay, wir haben nicht nur die Connection zum Satelliten, sondern wir haben auch noch die Internetverbindung, um dann eben Daten zu schicken, war dann, glaube ich, der Turnkey, um überhaupt Daten erstmal zu nutzen. Und ich fand bei euch das Spannende, dass ihr volles Commitment hattet, zu sagen, wir wollen Daten nutzen, weil ihr von einem Status gekommen seid, zu sagen, wir haben eigentlich gar nichts. Ja. Ich weiß gar nicht, wie mein Produkt genutzt wird. Ich weiß, jemand hat ein CI-Modul oder eine Setup-Box gekauft und nutzt es vermutlich, aber wie und was, keine Ahnung. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, hat es euch irgendwas gebracht, rückwirkend betrachtet? Also du hast gerade schon angesprochen, spart Geld. Ja. Was hat euch das Projekt gebracht?
Also auf diversen Ebenen hat uns was gebracht. Also das war, also genau wie du es auch beschrieben hast, weil bei uns war es ja noch viel schlimmer, sag ich mal, wir waren ja auch noch anonym immer unterwegs. Also eigentlich irgendwie ja gut, aber auch irgendwie schlimm, weil man hat halt überhaupt kein Potenzial, sein Produkt zu verbessern. Bei uns ist ja immer erstmal 6 Monate Testphase und dann kannst du halt irgendwie, also anonym, ohne dass du dich registrierst oder irgendwas. Und dann ist halt erstmal so, ja gut, warum verlängert denn der eine Kunde und warum verlängert denn der andere nicht? Wissen wir nicht. Und was wir jetzt eben können, dass wir halt einfach feststellen, okay, wir haben ein gewisses Nutzverhalten und dann haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, ja gut, wenn der dies und jener Sender guckt irgendwie, dann ist für ihn oder diese oder jenes Nutzerverhalten hat, dann ist HD Plus für ihn wohl offenbar interessant. Und wenn er das halt nicht hat, dann vielleicht nicht interessant. Das war dieses Churn Prediction Projekt, das wir da irgendwie gestartet haben. Und das jetzt auch so ein bisschen im Ausrollen ist, wo wir schon die ersten Insights sehen. Und das ist natürlich wahnsinnig wertvoll für uns, dass wir da irgendwie wissen, was passiert. Aber der eigentlich smarte Move war ja, wir haben ja nicht gleich groß, das war, ich bin jetzt gleich mit dem großen Ding gestartet, der eigentlich smarte Move war ja, den hast du mir auch damals gesagt, man muss erstmal sehr klein anfangen und irgendwie auch das in der Company, weil wir halt eben so bei Null waren, auch gut verkaufen können. Und dann war ja die Idee, dass man sagt, was wäre denn dann ein schöner Showcase? Und das war genau diesen Retailer-Events, wenn du dich da erinnerst, irgendwie, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir haben im Handel, haben wir Ausstellungsfläche und das wäre doch total schön, wenn die da ein HD Plus Werbevideo auf den Ausstellern laufen lassen könnten. Ja, warum sollten die das machen? Weil, oder machen die es wirklich? Und dann hatten wir so eine Sache, wenn die Videos laufen, dass wir dann irgendwie so Events rausschicken. Da weiß man dann auch, okay, welcher Händler hat das gemacht? Ja. Und da haben wir eben eine Incentivierung für die Händler. Die wurden dann auch noch belohnt, dass sie natürlich das gemacht haben, weil wir es gesehen haben plötzlich. Und das war für uns natürlich schon ein gutes Tool einfach.
Ja, ich glaube, das ist auch immer wichtig, was man auch sowieso für alle, die neu anfangen, erstmal Daten sammeln und Daten verstehen müssen. Ein ultrapolitisches Thema. Weil du kommst jetzt als Produktmanager an und sagst, hey, lieber Vertrieb, eure Händler lassen das Ding gar nicht laufen. Es ist doch eure Aufgabe, das Produkt zu vermarkten. Und jetzt kommst du auf einmal mit Kritik an, die du aber nicht persönlich meinst, sondern die Daten sagen's.
Ja.
So, und das ist halt, muss man Schritt für Schritt gehen. Und dasselbe werdet ihr ja auch jetzt in der App haben, in der TV-App. Es gibt Features, da denken sich Leute, vielleicht auch im größeren Kreis sitzen, im Riesen-Meeting zusammen, erlebe ich jeden Tag selber und sagen, boah, das ist die geilste Idee überhaupt. Wir bauen eine Suche ein. So, und dann sagen die Daten, die Suche wird gar nicht benutzt. Ja, scheiße, dann muss ich hingehen und die Suche wegschmeißen oder neu denken. Und das ist halt so dieses Kill Your Darlings. Ich hatte eine Idee und ich feiere die übelst ab. Aber jetzt sagen die Daten, die sind total, es bringt gar nichts, das zu nutzen. Es hat gar keinen Effekt. Ja, dann schmeiß es raus oder denk's neu. So, und das muss man erstmal in die Köpfe reinbekommen von einem ja, Modell her. Ich habe kein Feedback aus dem Markt. Das einzige Feedback, was ihr vermutlich hattet, waren die GfK-Zahlen.
Ja.
So, wo man sieht, okay, wir haben die und die Verkäufe in den Märkten. Aber ansonsten gab es wenig Steuerung, also wenig Sichtbarkeit. Also es ist schon, da muss man, glaube ich, in kleinen Zyklen iterieren, kleine Häppchen basteln, um dann langfristig auch vernünftig irgendwie Actions herauszuarbeiten. Weil ich glaube, wer hätte vor 2 Jahren hingegangen, hätte gesagt, die Suche ist nicht so gut, würden alle sagen, nein, das stimmt doch gar nicht. Wir haben doch da das und das gemacht. So, ne? Wo kommen die Daten überhaupt her? Ist das denn überhaupt valide? Ne? So, also,
ganz genau, ja.
Ja. Aber um mal eine steile These in den Raum zu stellen, das TV-Geschäft ist tot. So, ich glaube, vor allem so meine Generation, gut, es gibt eine Sendung, die ich gerne gucke, ist Ab ins Beet. So, ja, die oder die Beetbrüder bei Vox. Super geil. Liebend gerne. Ja. Ich gucke Menschen gerne dabei zu, wie sie sich aufregen. Das passiert sehr häufig da, ja. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, meine Generation unterstreichen, das TV-Geschäft ist tot. Wie geht ihr damit um? Was ist euer Blick auf so eine steile These, die ich jetzt einfach mal hier ins Studio reinschmeiße?
Naja, also da würde ich natürlich mal vehement widersprechen. Ja. Nee, weil es gibt bestimmt immer Formate, die super funktionieren. Also sei es jetzt Topmodel oder, keine Ahnung, The Taste oder was weiß ich, The Voice. Also das sind nicht nur ProSieben-Formate, aber es gibt auch ganz viele RTL-Formate, die wahnsinnig gut funktionieren. Aber es stimmt schon, man hat auf jeden Fall ein Problem mit der Zielgruppe, dass man sagt, okay, wahrscheinlich Linearfernsehen, das ist für mein Alter so an die 50 plus noch so das Ding, weil ist man halt gewohnt und jüngere Generationen, wie du zum Beispiel, genau, die wandern natürlich auch ab auf andere Wege. Also genau, also es ist, also ich glaube schon, dass das Linear-TV lange noch existieren wird. Und man sieht es ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, weil YouTube ist ja eigentlich mehr oder weniger auch ein bisschen mittlerweile so eine Neuinterpretation des Linear-TVs. Weil du hast ja halt auch, du startest irgendwo und es läuft ja immer weiter. Das ist dieses Lean-Back, weil ja oftmals schon ein großes Problem, glaube ich, ist, rauszusuchen, was will ich denn überhaupt gucken? Also das Thema, ja. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, es gibt halt wahnsinnig viele Inhalte. Ja, aber was nehme ich jetzt? Weil da muss ich mich, wir hatten es ja vorher schon im Vorgespräch so mit Entscheidungen, da muss ich mich entscheiden. Und wenn ich mich halt irgendwie am Abend, keine Ahnung, nach einem schweren, harten Tag auf die Couch lege und dann einfach mal anschalte, fange ich vielleicht mit der Tagesschau an und dann lasse ich mich so ein bisschen treiben, das machen doch noch einige. Das hat seine Berechtigung. Aber es ist der Mix wahrscheinlich dann auch.
Ja. Und da ist halt, die Frage habe ich ja nicht ohne Grund gestellt, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, wo dann auch Daten wieder eine Rolle spielen. Weil wenn wir jetzt zu diesem Lean-Back-Format kommen, wir lehnen uns zurück, wir entspannen uns, ich muss keine Entscheidung mehr treffen, dann ist es, glaube ich, super, super wichtig, datenbasiert Content auszuspielen. Und das kriegt YouTube beispielsweise brutal hin. So, der Algorithmus, der dahinter steckt, liefert mir meistens, nicht immer, aber den Content, den ich sehen will. Ja. Fußballzusammenfassung, irgendwelche neuen Transfer-Updates, bum, bum, bum. Ja. Weil das genau meine Nische ist. Ne? Und dieses Denken in, wir haben einen Sender, der verschiedenste Formate ausspielt, ne, um sich möglichst breit auszuspielen, das vielleicht neu zu denken und zu sagen, hey, wir haben verschiedene Sender mit verschiedenen Sendungen, aber eigentlich ist es ja das Kombinieren von Sendungen verschiedener Sender. Also jetzt als Beispiel, du hast Heidi Klum angesprochen mit Topmodel. Das kombiniert mit The Voice, weil das ist eben ein Segment, was man vielleicht zusammen guckt. Es geht um Entertainment, es geht um Unterhaltung, es geht vielleicht um Skills, die man hat.
Ja.
Aber es sind zwei verschiedene Sender, die da zusammenspielen. Habt ihr schon mal in so eine Richtung gedacht, vielleicht dieses lineare Fernsehen, was sehr sendergetrieben ist, neu zu denken, in eine andere Richtung zu gehen und das datenbasiert zu machen?
Also da müssen wir so ein bisschen als Aggregator oder Plattformbetreiber ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja praktisch keine eigenen Contents. Also bei uns, wir haben halt Partnerschaften mit Sendern Und gerade was halt die Linearausstrahlung ist, das ist halt 100% deren Ding. Aber wo du natürlich vollen Punkt hast, ist, wir haben in unserer App ja auch so eine Startseite, Home-Seite, da wo wir halt verschiedene Content spielen können. Und da kann das natürlich super zum Einsatz kommen, weil man halt dann schon weiß, okay, gut, das ist halt Profil so und so. Also wir wissen ja nie genau, wer was direkt guckt, weil wir denken ja eher immer so, okay, das ist eine Gruppe, die interessiert sich für Sendungen dieser Art. Mhm. Und so kann man natürlich dann schon individualisiert in diesen Bereichen Inhalte spielen, die dann nach unserem Analyse gut zusammenpassen. Und das Schöne ist ja dann auch wieder, ob die dann wirklich so zusammenpassen oder so genutzt werden, können wir auch wieder sehen. Und dann halt auch so ein bisschen iterieren und uns da halt auch verbessern.
Wie sieht so ein Entwicklungsprozess bei euch aus? Also wenn man jetzt von solchen Ideen spricht, also wie geht ihr von, also dem wir sehen es in den Daten, wir wissen, okay, es besteht Bedarf da drin. Wie ändern wir das jetzt? Weil Daten ist das eine Thema. Auf der anderen Seite musst du ja aus den Daten auch irgendeine Action tragen. Also wie sehen da bei euch die Prozesse aus, um auch vielleicht anderen Unternehmen dann die Idee zu geben, wie man auch dann aus, hey, wir haben ein Problem oder wir haben eine Chance, was ja auch häufig aus den Daten herauskommt. Wie setzen wir das jetzt um? Ne?
Naja, also schönerweise baut ihr uns ja auch Dashboards dafür.
Ja.
Genau, weil ansonsten ist ja eher mal, es ist ja eine unglaubliche Datenmenge, die man ja irgendwie so ein bisschen verarbeitbar machen muss für uns, für Management und so aufbereiten. Und genau, da werden ja so Dashboards dann erstellt, dass man so eine prinzipielle Nutzung erkennt. Und dann kommen wir halt einfach auch mit Hypothesen an, dass wir halt sagen, okay, wir glauben, dass dies und jenes bewirkt. Und dann versucht man es halt einfach mal. Mhm. Und wenn man dann sieht, okay, ja, das war wirklich so, dann freut man sich. Dann sagt man sich, ja, habe ich es immer gewusst.
Ja.
Und wenn es nicht so war, dann sagt man, ja, okay, aber das war auch wertvolle Erkenntnis. Da müssen wir irgendwie anders denken.
Mhm.
Und das ist schon so eine Sache, die wahnsinnig hilfreich ist und wichtig ist auch überhaupt, glaube ich, als modernes Unternehmen, sich weiterzuentwickeln und da auch in dem Markt relevant zu bleiben.
Ja. Das heißt, wir haben auch hier eine Limitation. Ne? Ich glaube, wir haben das mal ausgerechnet damals, wenn wir 800.000 Geräte annehmen und einen Heartbeat von 10 Sekunden haben, kommen wir irgendwie bei 2 Milliarden Datensätzen pro Tag an.
Ja.
Ist eine ungeheure Menge. Muss man auch Mehrwert dann gegenüber so den Kosten mal gegenspielen. Was meinst du, wohin entwickelt sich das, wenn man über IPTV spricht? Da wird ja noch mehr Interaktion sein. Es werden mehr Geräte vielleicht auch sein, die man tracken kann. Ne? Wie siehst du das? Glaubst du, dass wir mit dem Projekt auch mal in so eine Richtung blicken werden, dass wir, wie du gerade sagtest, einen Heartbeat tracken, also alle 10 Sekunden beispielsweise eine Info bekommen, was das Gerät macht?
Das ist eigentlich eine Frage, da müsste man den Luke jetzt mal schneller zu holen. Nee, weil tatsächlich habe ich mir das gestellt auch, weil das ist auch oftmals gerade bei diesen Catch-up-Inhalten, die eben aus dem Internet kommen, da ist dann auch von Rechteanbietern eine Vorgabe, sagt mir doch mal, wie lange wurde ein Inhalt geguckt.
Mhm.
Und die wollen es teilweise wirklich so 10 Sekunden genau. Und das können wir nicht liefern. Und da habe ich den Luke mal genau gefragt, Luke, was kann denn unsere Plattform leisten?
Ja.
Und ihr habt es ja auch wirklich sehr performant aufgebaut, weil ich glaube, das war ja auch so ein tolles Ding in unserer Zusammenarbeit, dass ihr uns halt auch wirklich Tipps gegeben habt, wie man, also wir haben ja auch gleich gedacht, okay, wo wird sich das mal hinentwickeln?
Mhm.
Nicht, dass wir jetzt zu klein anfangen und dann kommen wir sehr schnell an Limitationen und bauen alles nochmal neu. Und das habe ich mitgenommen, dass diese Plattform das leisten kann, aber jetzt muss man halt schon so ein bisschen schauen, dass das halt dann wirklich auch, weil das ist halt schon fein getaktet, also was dann wirklich möglich ist, wird dann die Realität zeigen. Aber
ich bin gespannt, man muss dazu sagen, wir hatten auch damals immer eine gute Kombination an Projektmitarbeitern, also nicht nur auf unserer Seite, sondern auch auf eurer Seite. Ich erinnere mich noch an Ratsch damals. Ich glaube, der hat ja mit euch gefühlt HBBTV entwickelt. So ist zumindest Gefühl immer gewesen.
Ja.
Ganz am Anfang hieß es erstmal so, ja, hier ist ein 1600 Seiten Dokument über HBBTV. Das ist unsere Dokumentation. Lest euch vielleicht mal die ersten 20 Seiten durch. So, dann versteht ihr grundlegend mal, was HBBTV ist. Zusätzlich hatten wir ja noch Hendrik Heil, der quasi diesen Infrastrukturpart dann auch mitgedacht hat. Also die Kombination hat natürlich auch einfach sehr geholfen, das Produkt oder auch die Technologie dann skalierfähig aufzubauen. Ne?
Und das ist ja auch das Schöne, so ein bisschen auch für die HD Plus zu arbeiten. Wir sind ja eigentlich eine sehr kleine Firma in einem größeren Konzern eingebettet, aber wir als HD Plus sind relativ klein. dass wir wirklich mit vielen guten Dienstleistern zusammenarbeiten, wie eben Towered oder dann Hello Iteration, wo Henrik und Jutta Media Labs, die uns dann eben auch genau das Wissen, das halt nicht im Haus ist, genau halt ja anbieten und dass wir es auch nutzen können. Also deswegen.
Ja, sehr schön. Ich glaube, wir können mal ein bisschen übergehen zu unseren wunderschönen Quizfragen. Ich drücke einfach mal zwei Stück in die Hand. Ich nehme zwei Stück.
Okay.
Also ich zeige es dir grob. Also wir haben hier zwei Zettel. Ne? Also es ist einmal die Frage und dahinter kommt die Antwort. So, ich starte einfach mal mit der Frage, dann wirst du das Prinzip wahrscheinlich verstehen, weil okay. Welches ist das weltweit erste kommerziell erfolgreiche IoT-Gerät? Kommerziell erfolgreiche IoT-Gerät. Das erste.
Ich weiß nicht, ist das so, kann man unter sowas so ein Echo Dot oder sowas verstehen?
Ja, ich habe jetzt auch in so eine Richtung gedacht, ne? Also.
Wer hat denn sich die Frage ausgedacht? Vielleicht muss man da erstmal anfangen, um das dann.
Die sitzen da drüben. IoT-Gerät kann natürlich jetzt auch sowas sein wie Sensorik für Türmechanismen oder sowas, ne?
Okay.
Also es. Ich würde jetzt irgendwas hinsichtlich Sicherheit mal sagen. Irgendwie so ein Rauchmelder oder sowas. Was sagst du?
Also Rauchmelder, glaube ich, ist ein guter Tipp, aber ich habe auch keinen besseren. Schau mal nach.
Ui, der Coca-Cola-Automat, der 1982 seinen Status per Internet meldete. Sie konnten Daten über Lagerbestandtemperatur übermitteln. Also Coca-Cola.
Große, ja okay, das überrascht. Ja,
kannst genau. Auch alle immer gut versorgt werden, ne? Ja. Mit kühlen Getränken. Das ist spannend. 1982, ne? Das ist schon
und
sehr.
Und da gab es IoT-Geräte dann. Okay.
Ja, in dem Moment, wo ein Gerät mit dem Internet verbunden ist und kommuniziert, ist ja ein IoT-Gerät, ne? Also spannend.
Das. Bin ich jetzt dran?
Du bist jetzt dran.
Welchen Umschlag soll ich denn öffnen? Such dir mal einen aus.
Such dir einen aus. Wir werden beide beantworten.
Dann fange ich mal mit eurer CI-Fahrbahn. Also Frage, wie viel Prozent der Unternehmen weltweit setzen IoT-Lösungen ein?
Wie viel Prozent?
Tick, tick.
Ich würde 45% sagen. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich gehe auf 65%.
Ich sag mal 60.
60, okay.
Soll ich mal schauen?
Ja, schau mal.
Oh, 40.
Verdammt, ich hätte bei meiner ersten Antwort.
40% der Unternehmen weltweit nutzen IoT-Lösungen. Ja, ich meine, ist halt auch so eine Sache, Digitalisierung ist halt noch nicht überall angekommen, ne?
Ja, es ist halt, also jetzt, das ist immer so Definitionsfrage, ne? Weil am Ende, was bedeutet
die Quelle,
wirklich
ja, genau.
Nutzen, ne?
Ja.
Weil wenn ich jetzt einfach nur ein IoT-Gerät habe und es nicht nutze, so dann habe ich ein IoT-Gerät. Ja. Aber ich nutze den Effekt nicht. Ne? Das ist genau der Moment. Ihr habt am Ende, also ja auch ein IoT-Gerät im Segment, also ein Panasonic-Gerät kommuniziert übers Internet an eure Schnittstelle. Ja, aber nutzt ihr wirklich dieses IoT-Gerät am Ende? Das heißt, also ist immer so ein bisschen Auslegungssache.
Ich würde sagen, wir hatten beide recht, oder? Wir waren beide wahnsinnig nah dran.
Ja, wir sind beide die Besten. Das müssen wir sowieso genau. Festhalten. Ne?
Ganz vorne dabei. Ja.
Ja. Welcher Prozentsatz der Streaming-Dienst-Zuschauer bevorzugt personalisierte Inhaltsvorschläge? Das müsstest du jetzt eigentlich wissen, oder?
Also das müsste ich wissen. Also es ist ich würde schon sagen, so vielleicht 70? Ja, das ist ja schon mehr wert.
Also, ich würde auch schon fast so Richtung 90 sagen.
Schau mal.
86% sage ich. Rund 70%.
Also okay,
herzlichen Glückwunsch, du kannst deinen Job behalten.
Danke, dass du mir vorher die Antwort zukommen hast lassen. Genau, das hat meine Ehre gerettet. Ja.
Nee, die Rechnung kommt später dann dafür.
Dann schaue ich mal, was ich für dich noch habe. Frage, wie hoch ist der Anteil des globalen Datenverkehrs, der durch IoT-Geräte erzeugt wird? Wenn man den Heartbeat so eng setzt, gell, dann wird's hart.
Wie hoch? In Terabyte oder was?
Nee, ich glaube, ich würde auch im Prozent vermuten. Oder wie hoch ist der Anteil des globalen Datenverkehrs? Ich würde es auch mal im Prozent sagen.
Grob fasst man jetzt auch Computer darunter und Handys? Ich sag mal irgendwas mit 85%.
echt okay, boah, ich hätte es ganz tief gegriffen. Ich war so bei 30 oder eher sogar 25. Ich sag mal 30, ja. Mhm. Oh ja, genau. IoT-Geräte erzeugen etwa 5-10% des globalen Datenverkehrs. Ja, weil wegen Videos dachte ich mir jetzt irgendwie auch, weil Video-Streaming, da ballerst du ja ordentlich raus.
Ja, das stimmt.
Allein was ich wegbinge.
Ja, ja. Das ist schon enorm. Ja, heute ist nicht mein Prime Day, ne? Naja, gut. Wie groß ist der Marktanteil von Microsoft Azure im Cloud Computing Markt?
40% würde ich sagen.
Vielleicht ist auch irgendwas.
Was gibt's denn? Es gibt AWS, Dings, und Google ist relativ irrelevant bislang, vermute ich mal.
Ja, daneben gibt's ja auch noch, also kommt immer drauf an, was du als Cloud definierst, aber auch noch kleinere Anbieter. Hm. Ich glaube, da ist nicht einfach nur 33%.
Als Preferred Partner oder sowas musst du jetzt, ist aber der Druck jetzt schon bei dir, würde ich sagen, von Microsoft.
Ich entschuldige mich jetzt schon bei Thomas Siegmund. 25% sage ich.
25%?
Ja.
Okay, also ich war so bei 40. Schau mal nach, jetzt bin ich gespannt.
Ah, spannend, hier steht gar nicht der Marktanteil.
Dann hattest du recht, sagen wir einfach.
Hier steht einfach nur, Microsoft Azure ist der zweitgrößte Anbieter im Bereich der öffentlichen Cloud-Dienste hinter AWS und vor Google Cloud.
Ja.
Ich
dachte mir, weil die machen es natürlich schon echt schlau, auch super Beziehungen zu jeder Firma mit den Office-Paketen.
Das ist halt schon ein
Angebot, dass du nicht ablehnen kannst, quasi.
Also, ne, ich liebe Technologie, die funktioniert.
Ja.
Und da muss man auch einfach mal sagen, dass es Technologien gibt, beispielsweise wie Snowflake, die das Thema Datenbankmanagement brutal durchgespielt haben. Gefühlt alles, was sie anfassen, funktioniert bis dort hinaus. Und Microsoft kriegt es aber einfach hin, in der Breite eine geile Plattform zu haben.
Mhm.
Weil im Grunde genommen hast du auf jede Fragestelle eine Antwort. Als wir damals das Projekt gestartet haben, ging es auch so darum, ja, wie gehen wir denn damit um, wenn wir jetzt Geräte onboarden wollen? Ja, dann haben wir eine Antwort gehabt mit Logic Apps oder mit dem Event Hub und. Ne? Das heißt, wir haben immer versucht, die Herausforderungen, die wir hatten, mit einem Service von Microsoft zu lösen. Das hat bis jetzt immer sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Aber dass es Systeme gibt, die in einem gewissen Bereich deutlich besser aufgestellt sind, das hast du auf jeden Fall überall. Ne? Jetzt als Beispiel nehmen wir mal OpenAI. Hätte Microsoft OpenAI nicht aufgekauft, oder
so
zumindest munkelt man ja, dass sie Anteile haben, sind ja sehr stark verpartnert, dann würde es Richtung Data Science, AI eher mau aussehen, ne? Durch den Zukauf oder auch dieses Engagement mit OpenAI natürlich brutal reingegrätscht, ne? Aber so sieht man halt, wie sich die Plattform immer weiter erweitert. Und es holt ja auch viele Kunden ab, ne? Wie zum Beispiel euch.
Also ja, die haben definitiv in den letzten Jahren einiges richtig gemacht und vor allem richtiger als in den Jahren davor.
Auf jeden Fall. Also ich bin auch höchst zufrieden mit meinem Investment als Aktie da drauf.
Oh, okay, ja, verstehe.
Deshalb, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelaufen. Zum Ende hin machen wir immer so eine kleine Tipprunde, also dass du quasi einen Tipp an ein anderes Unternehmen geben kannst.
Ich dachte jetzt, ob Köln absteigt oder nicht, aber Entschuldigung, also, da wollte ich jetzt nicht persönlich werden.
Für dich gibt's dann gleich nur eine Vorspeise am Essen. Ne?
Ja, okay.
Nee, Spaß beiseite. Ich glaube auch nicht mehr dran, dass sie es schaffen, aber deshalb gib gerne einen Tipp für andere Unternehmen, was sie in Bezug auf Daten, Digitalisierung machen können, wo du schon gelernt hast.
Also was du mir ja eigentlich den Tipp auch ganz am Anfang gegeben hast mit diesen Leuchtturmprojekte am Anfang, klein, schnell Erfolge sichtbar machen in der Firma, dass man auch so ein bisschen das Buy-in der ganzen Leute kriegt. Dass man halt sieht, okay, das ist nicht abstrakt, da wo man jahrelang irgendwie irgendwas macht. Also das ist, glaube ich, schon mal eigentlich das Wichtigste. Hätte ich jetzt mal gesagt, ja.
Das heißt, erstmal Kohle ranschaffen, ne, dass man was machen kann. Ne?
Nee, erstmal einen sehr überschaubaren Use Case, ja genau, und ein bisschen Kohle ranschaffen. Ja. Genau.
Ich glaube, das ist nämlich so dieses Use Case iterieren, lernen, auch mal Fehler machen. Fehler machen ist super wichtig.
Ja.
Aus Fehler kann man lernen. Auch das Projekt, was wir hatten, ist nicht immer ideal gelaufen. Wir haben, glaube ich, eine sehr geile Plattform geschaffen. Aber auch hier und da gab es Herausforderungen, die wir aber lösen konnten, indem wir einfach kleine Iterationen gefahren sind. Ne?
Absolut. Und was ich, also nur um das noch so dir mitzugeben, irgendwie, was ich halt an dem Ansatz mit Taut wahnsinnig gut fand, dass man halt irgendwie, wir hatten ja in-house diese Kompetenz nicht. Mhm. Wir hatten aber natürlich schon Angst, sich total abhängig zu machen von jemandem, dass man sagt, okay, aber die sind dann die Spezialisten, wir kriegen die nie wieder los. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, das war ja bei euch nie so. Ihr habt ja auch so ein bisschen in eurer DNA, dass ihr sagt, okay, wir wollen euch enablen, wenn ihr keine Ressource dafür habt. Ja super, dann geben wir die euch, aber wir lernen euch auch an, dass ihr das selber machen könnt. Und das ist natürlich schon stark, so einen Partner zu haben, der so denkt und nicht denkt, okay, den baue ich jetzt so ein in mein Ökosystem, dass er nie wieder rauskommt. Also deswegen... Fühlen wir uns gut aufgehoben.
Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Du bist auch der Taut Ultra unter unseren Kunden. Ein paar sind noch dabei, die hatten wir auch schon als Gäste da. Aber du bist heute mit dem Taut Rucksack angereist. Ich glaube, das ist der Hammer. Also deiner Frau geben wir auch noch einen mit.
Das wird sie sehr freuen.
Da streitet ihr euch ja immer drum. Ne?
Genau.
Okay, perfekt. Danke, Matthias.
Vielen Dank, Frederik.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.